Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, eröffnen wir dieses glorreiche Format mal mit Musik.
Eine Mutter, eine Kurve, eine Mutter, eine Mutter, eine Kurve, RWE.
Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
So schön haben wir diesen Fangesang, glaube ich, noch nie vertont gehört. Willkommen zu Streifendienst 1902. Natürlich ist Tim am Start. Hi Tim.
Hallöchen.
Und wir sind an der Westender Straße. Das heißt, wir haben auch wen vom MSV mit am Tisch sitzen. Niklas Kölle heute da. Hi.
Hi, grüß euch.
Was sagst du zu dieser Interpretation eines klassischen Schmähgesangs?
Ja, also ich lasse es mal unkommentiert stehen.
Also wir sind schwer begeistert.
Ja, wir haben später auch noch was. Also falls du denkst, das war es schon, da kommt noch was. Das ist der Teaser an dieser Stelle. Mega cool, dass du vor diesem wichtigen Spiel gegen Rot-Weiß Essen am Samstag mit uns redest. Und wir alle wissen, du hast sehr wenige Minuten absolviert in dieser Saison. Ich glaube 11 waren es, um genau zu sein.
9, glaube ich sogar.
9 sogar nur. Dementsprechend die Frage Nummer 1 und irgendwie auch die wichtigste Frage, wie geht's dir?
Ja, den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Also ich befinde mich ja jetzt wieder auf dem Platz mit Individualtraining und vor allen Dingen teilweise schon Mannschaftstraining. Das heißt, alles ohne Körperkontakt durfte ich jetzt noch machen oder durfte ich schon machen. Und ich habe jetzt nächste Woche mal einen Test mit den Ärzten hier in Duisburg, um zu gucken, wie weit ist die Schulter. Und danach wird man gucken, wie der Plan weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass so schnell wie möglich geht, dass ich wieder auf dem Platz bin. Und ja, schauen wir einfach mal, was da der Test sagt und dann gucken wir mal weiter.
Ja, ein Datum gibt's noch nicht, also das ist jetzt eine Frage der Zeit irgendwo auch noch und natürlich auch der Einschätzung an der Ärzte.
Genau, also ja, bei so Geschichten ist es immer schwer, dann genaues Zeitfenster zu nennen, weil halt einfach man nicht genau in die Strukturen reingucken kann, was die Schulter sagt. Man kann das immer nur so ein bisschen von außen beurteilen. Jetzt hoffen wir, dass der Test da ein bisschen Aufschluss gibt, wie weit ist denn die Schulter wirklich, wie fest sind die Strukturen. Ist jetzt fast 3 Monate her, da sollten die Strukturen schon relativ fest sein. Und dann gucken wir einfach mal, was die Ärzte sagen. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt mal einen Schritt mehr machen kann als bisher. Da warte ich natürlich drauf. Ich bin schon wieder fit, was das angeht auf dem Platz. Da hoffe ich natürlich jetzt, dass dann der nächste Schritt bald folgt, dass ich schon mehr mit der Mannschaft trainieren kann, dass die Jungs auch sehen, dass ich dann bald wieder dabei bin. Und genau, schauen wir einfach mal.
Ist das bei so einer Verletzung eigentlich so, dass wenn man die einmal hatte, dass die immer wieder aufbrechen kann? Oder ist das so ein Ding einmal und nie wieder?
Ja, schwer zu sagen. Also ich habe es schon davor gesagt, die Bewegung war halt einfach extrem ungünstig. Also ich bin auf die offene Schulter mit vollem Tempo, vollem Gewicht gefallen. Das ist mir 23 Jahre davor nicht passiert und ich hoffe auch, dass es die nächsten 23 Jahre auch nicht mehr passiert. War in der Situation einfach komplett Pech. Von daher denke ich und hoffe ich, dass es danach nicht mehr passieren wird.
So eine Geschichte zu Saisonbeginn, du nimmst dir ja Sachen vor. Wie geht man damit um? Also ich kann mir vorstellen, so ein Rückschlag, wenn du dir eigentlich was vorgenommen hast, das kannst du ja auf alle möglichen Dinge übertragen. Müssen wir nicht beim Fußball bleiben, weißt du nicht? Weiß ich nicht, du nimmst dir vor, die überragendste Radioreportage deines Lebens zu machen, aber irgendwas kommt dazwischen und dieser Traum, den du verfolgst, der geht gerade einfach nicht weiter. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, zunächst mal hat mich dann natürlich meine Familie, meine Freundin aufgefangen. Mein Bruder, der natürlich auch in der Situation verletzt war oder immer noch ist auch, haben uns natürlich dann alle viel, viel Kraft gegeben. Ja, im Endeffekt aber bringt das alles nicht so viel. Man beschäftigt sich dann mit sich selber, ist natürlich erstmal niedergeschlagen. Gerade nach der Diagnose, also ich saß in der Kabine, meine Schulter war draußen, hat der Doc mit unserem Physio Olli die Schulter wieder reingemacht und bin ich aufgestanden, hab so geguckt, geht alles. Da wollte ich wieder raus, war eigentlich, dachte ich jetzt, passt. Und da hat der Arzt schon nur angeteasert, dass es eine schlimme Verletzung wohl ist oder schlimmere. Ja, und ich habe da mir erstmal gar keine Gedanken drüber gemacht, aber als dann wirklich dann die OP auch eigentlich unumgänglich war, da war schon echt schwer, weil ich davor auch noch nie operiert worden bin. Auch noch nie länger ausgefallen bin. War schon extrem schwer, muss ich sagen. Vor allem, ich bin auch ein sehr schlechter verletzter Spieler. Also, wenn man zu Hause nachfragen würde, geht da die Laune auch ziemlich in den Keller.
Also immer, wenn du siehst, es wird gezockt und du bist nicht dabei, oder was?
Ja, auch. Und ja, vor allen Dingen auch dann die Zeit, wo es dann ja, darum geht. Ich habe mir einen Platz im Team erspielt, ja, im Gegensatz zu letzten Jahr auch eine andere Position. Ich glaube, konnte der Mannschaft dann auch gut helfen, gerade auch mit den Toren. Ja, und dann wirst du eigentlich in deiner Prime so rausgerissen, ja, und weißt, die nächste Zeit, egal was du machst, kannst du nicht helfen. Das ist dann schon mental, dass man da echt gefordert ist. Aber ich bin ein positiver Mensch. Ich habe dann relativ schnell wieder den Blick nach vorne gefunden und gesagt, komm, ich kann an meinen Schwächen arbeiten, die ich vielleicht davor, wo du in der normalen Saison keine Zeit für hast, dass man daran arbeiten kann. Und ich wusste halt, Schulter okay, aber meine Beine funktionieren. So, das heißt, man konnte relativ schnell wieder die Beine trainieren, laufen gehen, auf den Platz gehen. Das ging alles und von daher war das immer noch besser als beispielsweise wie bei meinem Bruder eine Knieverletzung, wo du halt erstmal gucken musst, dass das Knie wieder stabil und auftrainiert wird.
Wir müssen dazu sagen, dein Bruder spielt auch in der dritten Liga. Der spielt beim VfB Lübeck. Hat da aber auch wegen der Verletzung jetzt auch noch nicht in der Liga spielen können tatsächlich, ne?
Genau, also der wurde eine Woche vor mir operiert und mit einem Knie, mit der Knieoperation, Knorpel. Das im Endeffekt auch das Gleiche. Also da gibt es auch kein festes Datum, was man da nennen kann, sondern das ist eher so, dass man auch gucken muss, was macht das Knie, wie reagiert das auf Belastung. Und ja, cool wäre natürlich gewesen jetzt am Anfang Dezember das Spiel, das Brüderduell, wobei meine Mutter das nicht gerne sehen würde.
Aha, okay. Ihr habt da wohl schon mal gegeneinander gespielt. So
Einmal in der Jugend. Einmal.
Und ist nicht noch gut ausgegangen oder was?
Wir haben gewonnen, also mein Team hat gewonnen, das weiß ich noch, aber sonst haben wir noch nie gegeneinander gespielt.
Ihr seid beide aus der Wolfsburg-Jugend, oder?
Genau.
Ja.
Warum hat denn Mutter da was dagegen? Also ist doch sportlich letztendlich, sportliches Kräftemessen.
Ja, aber vor allen Dingen, weil wir dann auch auf den Positionen gegeneinander treffen würden, okay, glaube ich, ist meine Mutter da so ein bisschen, würde sie nicht so gern sehen.
Wen würd sie denn am Ende anfeuern? Den VfB Lübeck oder den MSV Duisburg?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da schlagen beide Herzen. Eins grün, eins blau. Schwer zu sagen. Ich denke mal 50-50. Aber deswegen, wenn zumindest einer in dem Spiel nicht spielen würde, wäre das, glaube ich, einfacher.
Kommen wir zurück zu dir. Ich fand, und das fanden auch viele Fans, das war halt das Unglücklichste und ein bisschen auch für mich als und uns als Langzeitfans so ein bisschen MSV in der Nutshell. Du hattest schon in der Rückrunde ein richtiges Formhoch. Und auch in der Vorbereitung, das hat man gesehen, ne, du bist auch ein bisschen weiter nach vorne gerückt, das liegt dir, du hast Bock und dann fällst du auf die Schulter. Ein Spiel später fällt Tommy Pledel auf die Schulter. Wir haben gedacht, wo sind wir hier? Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt mal die Frage, du hast ja gerade gesagt, du kannst es wieder relativ schnell mit dem Ball trainieren. Das ist das Glück im Unglück. Glaubst du, du kannst an deine gute Form anknüpfen, wenn du wieder am Start bist? Also glaubst du, dass du sagtest ja auch, du konntest an Dingen arbeiten, die du, wenn du jetzt fit wärst, nicht arbeiten konntest. Wie schätzt du das ein? Wie lange wirst du brauchen, bis wir wieder den Niklas Kölle sehen, der so on fire war?
Ja, ich glaube, ich bringe Attribute mit, die nicht unbedingt von der Tagesform abhängig sind. Also das heißt, dieses Kämpfen, Laufen, das kann man eigentlich immer machen. So kennt man mich, glaube ich, auch, dass das unabhängig ist von der Tagesform, ob jetzt mal ein Pass ankommt oder nicht. Zudem habe ich, glaube ich, jetzt einen relativ hohen Torhunger entwickelt. Also ich habe auch echt Bock, Tore zu schießen. Das heißt, ich bin auch immer oder versuche immer in die Räume zu kommen, wo Tore passieren. Das heißt, im 16er auf dem zweiten Pfosten, auch mal auf dem ersten Pfosten. Das werde ich beibehalten. Und dann wird man sehen, wie schnell das Gefühl auch wieder zurückkommt für die Räume, für den Ball, wie er hinkommt. Ich glaube trotzdem, dass ich, wenn vielleicht nicht das Tor im ersten Spiel klappt, dass ich trotzdem mit meinen Attributen da der Mannschaft helfen kann. Und von daher glaube ich, ist es gar nicht so wichtig, wer die Tore macht oder ob ich sie dann mache, sondern dass ich einfach dann wieder auf dem Platz stehe, den Jungs helfen kann, Räume zu geben.
Ja.
Und von daher glaube ich, dann wird sich die Zeit zeigen, ob das dann daran angeknüpft ist. Aber ich glaube trotzdem, dass das für mich und auch für die Mannschaft dann wieder wichtig sein kann.
Das liegt aber auch vor allem daran, dass die Position von der Verteidigung immer weiter ins Mittelfeld und tatsächlich auch in den Sturm, das hat ja was mit diesem Formanstieg auch was zu tun, ne? Kam das nur von dir? Kam das von Thorsten Ziegner? Wie ist das entstanden, dass du gesagt hast, okay, ich sehe mich jetzt auch besser im Sturm, oder war das in der Jugend auch schon so eine Geschichte?
Also ich war in der Jugend eigentlich bis zu U16 war ich einmal Linksverteidiger, U17 wieder links vorne, weil ich auch immer eigentlich der schnellste war. Mhm. War eigentlich noch nie der Torjäger. Gerade in meinen 4 Jahren Regionalliga habe ich 0 Tore. Das lag meistens daran, dass ich oft Innenverteidiger gespielt habe.
Mhm.
Von daher konnte man das auch nicht so sehr erahnen. Aber ich glaube, Ziege hat dann auch relativ schnell in der Rückrunde gemerkt, wenn die Position doppelt besetzt war, wo Lia auch wieder zurückgekommen ist, dann habe ich einfach im Training bin ich mal halt einer vorne gegangen. So, es hat ganz gut funktioniert. Die Laufwege haben gepasst.
Absolut.
Die Tore sind dann auf einmal gefallen. Dann ist das halt dieses Moment, wo vielleicht ein Trainer sagt, okay, der hat jetzt seit 2 Wochen vorne trainiert, hat das gut gemacht, hat Tore gemacht. Gegen Elversberg, warum nicht das einfach mal auszuprobieren? Gut, dann war er natürlich mit dem Tor und in den folgenden Spielen immer klares Argument für mich, dass ich dann die Tore halt einfach gemacht habe. Das ist natürlich im Fußball so, wenn du die Chance kriegst, sie nutzt, dann bist du da erstmal, spielst du da erstmal. Und da hat das Momentum gepasst, aber ich glaube, die Leistung hat auch dazu gepasst. Also es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ja gut, der spielt 90 Minuten katastrophal, aber macht halt ein Tor, den muss ich spielen lassen. Und ich glaube, die Leistung hat dazu gepasst. Und von daher bin ich ihm da schon dankbar, dass er den Mut vielleicht auch hatte, mich da mal vorne reinzustellen.
Lass über Momentum reden. Also es ist ja so eine nicht greifbare Größe irgendwie, Spielglück, Momentum. Ihr hattet einfach in der letzten Saison Phasen, da gab's Täler, klar. Ne? Aber ihr habt auch Phasen gehabt in der letzten Saison, wo wirklich eine tolle Mannschaft auf dem Platz stand, wo wir wirklich gesagt haben, boah, geil, das ist richtig nicer Fußball. Eben weil es diese Momentum-Momente gab, ja, wo der Ball dann einfach mal über 3, 4 Stationen richtig schnell lief, im letzten Drittel war Bumm-Tor. Und in dieser Saison fehlt das komplett. Ich meine, du bist ja immer noch mit der Mannschaft unterwegs, du bist ja jetzt nicht isoliert, ihr werdet reden.
Ja.
Die Fragen sind ja immer dumm. Schießt ihr im Training Tore? Ja klar, schießt ihr im Training Tore. Ne? Aber habt ihr euch so als Mannschaft auf die Suche mal begeben? Wo ist das Momentum? Wie kriegt man es wieder? Weil es ist ja sachlich nicht zu erklären, woher sowas manchmal kommt. Ne?
Ja, ich bin auch nicht so der Typ für Ausreden. Trotzdem muss man natürlich bedenken, dass die Vorbereitung alles andere als positiv gelaufen ist, wenn man die einzelnen Spielerverläufe sieht. Das heißt, die Spieler, so wie Ziege damals auch gesagt hat, die Spieler, die am Ende in den ersten Spielen gespielt haben, haben die Vorbereitung komplett verpasst. Das ist natürlich nicht immer förderlich für ein Zusammenspiel von einzelnen Spielern, die neu gekommen sind, die vielleicht keine Vorbereitung gemacht haben, die nicht vielleicht 100% fit sind.
Ja.
Trotzdem glaube ich, oder bin ich der festen Überzeugung, dass man durch harte Arbeit sich das alles wiederholen kann, diese Momentums, Momenten, wie man das auch immer sagt.
Oh, was ist der Plural von Momentum, Tim? Wenn einer das weiß, dann du.
Momenti.
Wir reichen wir nach.
Der Pressesprecher des MSV hebt den Daumen. Ich glaube, das heißt, ja, okay,
sehr gut.
Dankeschön an dieser Stelle.
Dann Momenti.
Ja.
So, da bin ich der festen Überzeugung von. Trotzdem muss man auch sagen, dass es auch immer im Fußball, man sieht das bei so vielen Spielern, Union Berlin, wenn ich das jetzt mal nehme, da fragt jeder, was ist da gerade los?
Yo. Yo.
Die haben sich personell nochmal deutlich verbessert,
ja,
aber es läuft gerade nicht. Und trotzdem bringen sie die Leistung, wenn man die Spiele in der Champions League sieht.
Gestern auch gegen Neapel. Was, gestern oder vorgestern?
Vorgestern,
Entschuldigung. Ja, vorgestern gegen Neapel.
Genau.
Wir nehmen heute am Donnerstag auf, muss ich noch dazu sagen.
Ja. So, das sind Beispiele, wo du dir das nicht erklären kannst. Und ich will uns jetzt nicht mit Union Berlin vergleichen, aber das ist, du kannst es dir nicht immer erklären, wieso es gerade nicht läuft. Und im Endeffekt, wenn es dann wieder läuft, dann fragt ja auch keiner mehr nach. Ja,
natürlich nicht.
Ne, woran hat es damals gelegen, sondern das ist dann halt einfach so. Und ich glaube trotzdem, dass, wenn jetzt gerade die Situation extrem schwer ist, dass man daran arbeiten muss. Man muss versuchen, positiv zu bleiben, weil wenn du jeden Tag auf die Tabelle guckst und dir sagst, ey, was ist das denn jetzt für eine Scheiße, dann bringt, das wird nicht besser werden. So, man muss da versuchen, positiv ranzugehen, weiter hart zu arbeiten, weil nur so kann man den Turnaround dann schaffen.
Ja, also klar. Und ich finde übrigens den Union-Berlin-Vergleich, klar, da sind jetzt Ligen dazwischen, aber es ist ja genau das, was man Union-Berlin immer nachgesagt hat. Boah, sind die effizient, boah, haben die Spielglück, ne? Und das, wenn du das nicht hast, ja, dann hast du ganz schnell vielleicht noch Qualität im Kader, aber eben nicht mehr das. Und das ist es ja auch. Wenn du jetzt den Kader der Zebras, den Kader des MSV dir anguckst, dann sagst du dir ja eigentlich, ist ja unmöglich, da unten zu stehen, aber du bist dann in so einem, kann man das Abwärtsstrudel nennen oder was?
Absolut, das ist eine Abwärtsspirale.
In so einer Abwärtsspirale und du kommst nicht richtig raus, ne?
Da frage ich mich halt auch, wie nimmst du denn momentan die Stimmung in der Mannschaft wahr, wie wenn man zum Training kommt, etc.? Also ich kann mir natürlich vorstellen, als Außenstehender, du stehst quasi im medialen Interesse irgendwie. Ne? Und natürlich bekommst du jede Woche, wenn du schlecht gespielt hast, irgendwie auch direkt ein Feedback. Wenn ich einen Scheißtag bei Radio Duisburg hab, dann habe ich nicht in dem nächsten Tag in der Zeitung stehen, Tim Gieske hat bei Radio Duisburg ganz schön Scheiße gebaut. So, ne? Also das kriege ich nicht zu hören. Ihr natürlich schon. Und dann ist es so, ein Spiel geht verloren, dann im Niederrhein-Pokal geht's nach hinten los, der Trainer wird gewechselt, der hat keinen guten Start. Wie geht man da zum Training? Wie ist im Moment die Gefühlslage bei euch? Wie rappelt ihr euch noch auf?
Ja, also wie ich es gerade eben schon gesagt habe, bringt nicht immer der Blick in die Vergangenheit was. So, ich kann auf jeden Fall sagen, weil das ja wahrscheinlich auch viele in Frage gestellt haben, dass es intern da Probleme gibt, gibt es ja auf keinen Fall. Also okay, die Mannschaft ist intern top.
Mhm.
Wir verstehen uns gut. Wir haben auch eine gute Trainingsstruktur, also auch Intensität ist da. Alles ist eigentlich da. Ja, es ist manchmal wirklich schwer zu erklären. Also wenn ihr mich jetzt nach einer genauen Antwort fragt, ich weiß es nicht. Wenn wir es 100% wüssten, dann würden wir es auch direkt ändern.
Ja.
Das sind vielleicht manchmal Kleinigkeiten, die man nicht so auf dem Schirm hat, die dann irgendwie ein bisschen größer werden, als sie eigentlich sein sollten. Aber ja, trotzdem, die Stimmung an sich ist so, dass wir schon wissen, wo wir uns gerade befinden.
Mhm.
Ich glaube, das ist schon jedem bewusst und sollte auch jedem bewusst sein, dass wir als MSV Duisburg auf gar keinen Fall dahin gehören, wo wir gerade stehen. Und ich kann auch den Unmut der Fans irgendwo verstehen, weil das ist ja das Leben von den Fans. Ja, also hier gerade im Ruhrgebiet, das ist einfach, das ist klar, dass die Fans sauer sind, dass die Fans enttäuscht sind. Das sind wir auch. Also wir gehen jetzt ja auch nicht nach einer Niederlage und sagen, ja, juckt mich nicht,
ja,
sondern wir sind da genauso enttäuscht. Und trotzdem ist es unser Job auch irgendwo, jeden Tag an uns zu arbeiten, jeden Tag besser zu werden. Und das versuchen wir. Und ich glaube, so nehme ich auch die Jungs wahr, dass die da schon ehrgeizig sind und das auch nicht so auf sich sitzen lassen wollen.
Es gibt ja berechtigte Kritik und das haben wir schon im Vorgespräch vorhin, als die Aufnahme noch nicht lief, angerissen. Aber, und ich muss zugeben, ich mache das viel zu viel. Es gibt natürlich auch diese reine emotionale Geschichte, Wut auf Facebook rauslassen und du hast selber gesagt, Kritik ist in Ordnung, aber da geht's ja wirklich teilweise ab und ich würde die nach Hause laufen lassen, die sollen dem Bus hinterherlaufen. So, kriegt ihr, ist ja eine interessante Frage, kriegt ihr sowas mit? Also konsumiert jemand von euch solche Kommentare, liest sich das durch? Ich kann mir vorstellen, wenn ja, das ist frustrierend. Ist das ein Thema für euch? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Also ich weiß jetzt nicht, wie alle Jungs damit umgehen. Ich weiß, dass wir oder dass man das schon irgendwo mitbekommt. Also es ist jetzt nicht so, dass du komplett abgeschottet bist und da gar nichts mitbekommst. So, ich persönlich lese mir jetzt nicht jeden Kommentar durch, muss ich auch ehrlich sagen.
Besser.
Genau, weil das zieht einen auch runter und ist auch oftmals unter der Gürtellinie.
Mhm.
Ich glaube, es wäre für viele besser, wenn sie, bevor sie ihre Wut ins Handy eintippen, vielleicht zu Hause ein Bierchen trinken und darüber nochmal nachdenken.
Ja, mit dem Bierchen weiß ich nicht.
Ja, manchmal ist das vielleicht...
geht auch schnell dahin.
Ja.
Aber ich verstehe den Ansatz.
Das Handy vielleicht mal beiseite legen, kurz weil im Endeffekt bringt es keinem was. Also es bringt weder den Fans was noch uns. Wie gesagt, immer noch, ich kann die Wut oder die Frustration da verstehen. Ist bei uns genauso. Aber ich glaube immer dann, die Wut öffentlich rauszulassen, ist immer der falsche Weg. Egal von welcher Seite.
In diesem Geschäft Profifußball ist das ja leider üblich. Eigentlich will jeder Verein Kontinuität. Jetzt ist es beim MSV bei uns natürlich wieder so gelaufen. Du hast jetzt drei verschiedene Personen schon an der Seitenlinie stehen gehabt. Ziegner musste gehen, dann war Engin Vural als Interimscoach da, Boris Schommers hat jetzt übernommen als neuer Cheftrainer. Drei Trainer in einer Spielzeit, wie hast du diese ganzen Trainerwechsel wahrgenommen? Ich meine, die Antwort ist relativ simpel, am liebsten hättest du wahrscheinlich einen Trainer behalten für diese Kontinuität, aber wie geht ihr damit um?
Ja, also ich bin nicht in dem Sinne ein Freund von Trainerwechsel, weil ich immer sage, das geht mittlerweile im Fußball viel zu schnell.
Ja.
Also viel zu viele Trainer bekommen viel zu wenig Zeit, ihre Spielidee zu entwickeln, weil es gerade in der dritten Liga um Ergebnisse geht. Und wenn die im ersten Moment nicht kommen, ist es schon so in der Vergangenheit, jetzt nicht unbedingt nur beim MSV, wenn man das auf andere Vereine bezieht, werden extrem schnell Trainer gewechselt.
Ja.
Ich bin davon kein Freund. Ich glaube auch nicht, dass das förderlich ist für den Fußball. Gerade jüngere Spieler, also die brauchen ja auch Kontinuität, was Aussagen angeht, was Trainingsinhalte angeht. Ist es dann nicht immer so einfach. Gut, ich hatte jetzt, ist jetzt der dritte Trainer für mich in der Saison. Ich habe ja nicht so viel mitbekommen auf dem Trainingsplatz bisher. Ich kann nur bei Ziege jetzt sagen, dass ich, er hat mich geholt als Trainer. So, und ja, ich hatte auch meine Phase, wo ich nicht gespielt habe.
Mhm.
Aber im Endeffekt hat er mich trotzdem zum Drittligaspieler gemacht. Der hat mir das Vertrauen auch teilweise geschenkt. Klar, ich habe mal nicht gespielt, was natürlich frustrierend war. Aber glaube ich trotzdem, dass er seinen Job so gemacht hat. Klar, die Ergebnisse waren alles andere als positiv am Anfang der Saison. Und dann ist vielleicht so ein Trainerwechsel, ich meine, ich habe das jetzt noch nicht so oft in meiner Karriere erlebt, dass ein Trainer gewechselt wurde. Ich kann es nur immer so ein bisschen von außen beurteilen, was andere Vereine sich vielleicht dann erhoffen, dass nochmal alle sich nochmal neu sortieren müssen. Alte Hierarchien werden aufgebrochen.
Ja.
Das kann natürlich manchmal ein Effekt sein, der hilfreich ist. aber sich dann immer wieder neu drauf einzustellen, ist dann trotzdem auch schwer, weil jeder Trainer hat seine eigene Philosophie, jeder Trainer hat andere Dinge, die er priorisiert, die er anders macht. Es ist nicht leicht, aber trotzdem sind wir jetzt in der Situation. Auch da bringt es jetzt nichts, irgendwie negativ darüber nachzudenken, wie hätte es sein können, was hätte wer anders besser machen können. Wir sind jetzt einfach da und jetzt geht es halt einfach darum, jetzt mit dem neuen Trainer einfach alles daran zu setzen, dass wir da unten rauskommen und dass wir dann so schnell wie möglich wieder in Fahrwasser kommen, die halt deutlich angenehmer sind.
Hm. Ja. Höre ich da so ein bisschen raus, ohne natürlich jetzt dir jetzt irgendwas in den Mund legen zu wollen. Warst du enttäuscht, als du mitgekriegt hast, dass Ziege von Bord geht?
Ja, was heißt enttäuscht? Also enttäuscht sollte jeder Spieler im Kader sein, weil wenn ein Trainer entlassen wird, ist das kein Zeichen davon, dass die Mannschaft Erfolg hatte, dass die Mannschaft gut gespielt hat. So, das ist einfach so. Deswegen glaube ich, dass jeder Spieler sich da Gedanken machen sollte, warum kam es überhaupt zu diesem Schritt? So, das heißt, ein Trainerwechsel ist für eine Mannschaft nie ein gutes Zeichen. Normal, du wechselst nie deinen Trainer, wenn du 4 Spiele in Folge gewonnen hast.
Ja.
Es sei denn, ist was Krasses vorgefallen, aber ist ja meistens nicht so. Deswegen ist es als Spieler immer frustrierend, weil du eigentlich weißt, dass irgendwo ja auch du daran schuld bist. Mhm. So, deswegen war es natürlich schon enttäuschend, ja.
Mega reflektierte Ansicht, ne? Man könnte ja auch einfach sagen, so, und ich glaube, das ist auch ein bisschen gang und gäbe geworden, ja, dann kommt halt der Nächste, ne? Kommt der nächste Trainer, kommt, das sagt man ja auch häufig, Trainerwechsel, der Momentum-Change schon irgendwie, ne? Wird nochmal alles durchgemischt und dann ist schon gut, ne? Also, interessante Einstellung. Und vor allem ist es ja so, jetzt hast du Boris Schommers bekommen als neuen Trainer, jetzt fliegst du aus dem Niederrhein-Pokal, was ja fast schon eine traurige Tradition ist, irgendwie der Wettbewerb verflucht, ne, wo man ja eigentlich sagt, auf dem Papier musst du das rocken gegen Uerdingen, aber irgendwie verflucht uns dann dieser Pokal, Grotenburg bekommt uns nicht und dann fliegst du wieder raus gegen Bielefeld.
Geschenkt.
Gut, muss man sagen, die haben brutale Qualität, haben da ihre eine Chance hinbekommen mit Fabi Klos und dann verlierst du das Spiel auch. Da reiht sich ja dann irgendwie in diese, wie soll man das nennen? Diese Abfuckreihe ein, ne? Ja, also ist doch wirklich so, dann das ist ja im Ruppert sagst, hast du Scheiße am Schuh.
So ist es.
So. Geschenkt. Boris Schommers hat 2 Spiele nicht gerockt, ihr habt 2 Spiele verloren, aber jetzt kommt dieses Derby, Rot-Weiß Essen. Die Fans, wir ja auch, muss man sagen, legen da so viel Hoffnung, so viel Emotion rein. Ich habe vorhin in einem anderen Podcast unter anderem noch mit Joachim Hopp gesprochen tatsächlich, ne, und der hat mir erzählt, wie er sich auf dieses Derby oder auf Derbys oder so Spiele vorbereitet hat. Der, was man vielleicht gar nicht glaubt, hat Yoga gemacht vor wichtigen Spielen und sich selbst geohrfeigt. Da ist er wieder dann der alte Joachim Hopp, den wir kennen. Wie geht ihr oder wie gehst du an solche Spiele ran, wo du ganz genau weißt, hier wird heute richtig die Luft brennen. Hier wird Hexenkessel sein, wie auch immer man das nennen will. Hier wird richtig was los sein.
Also es war ja letztes Jahr tatsächlich mein erstes Heimspiel für den MSV, so direkt dann gegen Rot-Weiß Essen. Mir war die Brisanz schon vorher bekannt. Klar, ich habe auch die Doku zum Beispiel, bevor ich hierher gewechselt bin, geguckt. Da kam der erste Teil raus, also die erste Hälfte, ich glaube die ersten 3 Folgen waren das.
Boah, da muss ich gleich noch eine Frage zu stellen.
Also da wusste ich schon, worauf ich mich eingelassen habe sozusagen. Habe mich aber natürlich gefreut, weil jeder Fußballer, der nicht in einem vollen Stadion spielen will, der hat irgendwas falsch gemacht. Ja. Der sollte auch ganz schnell aus dem professionellen Fußball verschwinden. Deswegen war ich einfach, ja, ich war gehypt, ich hatte Bock, vor so einer Kulisse in einem Heimspiel direkt ein Derby. Es war einfach geil, also die Stimmung, ich habe es gerade auch eben bei den Jungs gesagt, das war, glaube ich, jetzt mit eins der geilsten Spiele, die ich gemacht habe, einfach von der Stimmung her, weil das so 4 Jahre Regionalliga davor, da hast du nie vor mehr als 5000 Zuschauern gespielt und dann spielst du vor 30. Ja, es war krass, also mit Gänsehautmomenten alles, aber jetzt ist es eine andere Situation, es ist eine neue Saison. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ein Derby andere Gesetze hat, ihre eigenen Gesetze hat. Ja. Da spielt der Tabellenplatz keine wirkliche Rolle, sondern da geht es darum, wer will das Spiel mehr gewinnen.
Ja.
Und so wie ich die Jungs bisher in der Woche erlebt habe, sind wir auf jeden Fall extrem heiß darauf, das Spiel zu gewinnen. Wir wollen uns da gar keine Blöße geben. Ich glaube, jeder will so ein Spiel gewinnen. Keiner will so ein Spiel verlieren. Auch unentschieden war letztes Jahr so, ja, du willst das Spiel einfach gewinnen. So, du willst mit deinen Fans dann feiern. Du hast den Rivalgegner besiegt sozusagen. Da gibt's eigentlich nichts anderes außer gewinnen.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr. Total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Es gibt ja auch seitdem Essen zurück in der dritten Liga, es gibt ja keinen Sieger.
Genau.
Ne? Also noch keiner konnte für sich beanspruchen in diesem Duell, ich bin der Derby-Sieger. Davon zehrst du ja auch. Also ich weiß nicht, wie es als Spieler ist, aber als Fan auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Also wenn du einen Rivalen wie Fortuna Düsseldorf oder Rot-Weiß Essen schlägst, klar, Riesending.
Also du sagtest ja gerade, die Tabellensituation ist egal. Sag ich, persönlich sehe ich ein bisschen anders, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich glaube, allein schon, dass die Stimmung jetzt so ein bisschen do or die ist, gerade beim MSV, ne? Jetzt wenigstens Essen. Also ganz ehrlich, ihr könnt alles verlieren, aber nicht gegen Essen, ne? Gerade weil man auf die Tabelle guckt und sagt, es ist gerade haarig. Also findest du nicht schon, dass der Druck dahingehend schon ein anderer ist als im letzten Jahr im Derby? Würdest du das nicht auch sagen? Und was noch dazu kommt, ich hatte es heute Morgen Boris Schommers gefragt, was mich auch noch dazu interessieren würde, ist der Bock auf Gewinnen dieses Mal größer oder die Angst vor einer Niederlage?
Also ich kann da nur für mich jetzt sprechen in dem Fall. Ich habe nie Angst. Also Angst ist nie ein guter Berater. Es ist natürlich immer schwer, das so von ja zu beurteilen, wenn man sagt, ja, man hat keine Angst. Man ist sich der Situation bewusst, das ist auch jedem klar. Aber trotzdem sollte immer die Lust, die Gier nach einem Sieg größer sein als die Angst vor dem Verlieren. So, und dann hoffe ich einfach auch, dass die alle Jungs, die dabei sind am Wochenende, das genauso fühlen. Und da bin ich positiv, dass das auch so sein wird. Weil letztes Jahr war es klar, es war eine andere Tabellensituation. Es war am Anfang, ganz am Anfang der Saison. Trotzdem muss man sagen, war nach längerer Zeit, wo das Derby nicht stattgefunden hat, auch Druck auf den Kessel da, weil keiner wollte dieses Spiel nach so langer Zeit verlieren.
Ja.
So, da weiß ich noch, da waren die Ultras hier am Trainingsgelände. Haben uns nochmal angeheizt. Das war uns damals, war der auch der Druck hoch, weil er gesagt hat, ey, das ist jetzt das erste Derby bei uns im Stadion. Kommt man ja nicht auf die Idee, das Derby zu verlieren, so nach dem Motto, aber es war positiv, es war echt positiv, es hat uns angeheizt. Und das hat man, glaube ich, auch im Spiel gesehen. Und ja, ich sag, das ist trotzdem eine Chance für uns. Also ich sag jetzt so ein Spiel wie jetzt gegen Ferl, wenn wir das jetzt hätten, da sagst du, okay, du hast jetzt mal gegen Ferl gewonnen, aber wenn du jetzt ein Derby gegen Essen zu Hause gewinnst, so, dann kannst du die Fans auch wieder ein Stück weit zurückgewinnen, weil du sagst, ey, du hast das, ich nenn's mal für die Fans vielleicht das wichtigste Heimspiel der Saison gewonnen.
Kann man so sagen.
So, das ist auf jeden Fall eine Chance und ich würde die Chance auf jeden Fall viel größer sehen als die Angst danach, was passieren könnte, wenn man das Spiel nicht gewinnt.
Finde ich gut, diesen Blickwinkel tatsächlich. Gefällt mir gut, weil ich für mein Gefühl hätte, glaube ich, so das Gefühl, boah, wenn wir jetzt ein Gegentor kriegen und dann kippt die Stimmung hier, jetzt verlieren wir auch noch gegen Essen, aber zu sagen, ey, wir haben so Bock, wir haben einfach diesen Bock zu wissen, wenn wir da jetzt uns belohnen, dann werden wir auch in Zukunft, einfach weil es Essen war, so viel davon zehren. Ja. Also ich versuche, diese Einstellung mitzunehmen aus diesem Gespräch heute, weil wir sind ja ansonsten natürlich auch da und ich bin so nervös. Niklas, ich bin so unfassbar nervös.
Ich bin aber auch, ich bin viel nervöser, wenn ich nicht auf dem Platz stehe, habe ich jetzt die letzten Spiele gemerkt, als wenn ich auf dem Platz stehe, weil du halt einfach nichts machen kannst. So, deswegen kann ich auch jetzt irgendwo die Fans verstehen, die sich sagen, ey, scheiße, ich kann nichts machen.
Ja.
So, bist ein bisschen darauf angewiesen, was die Jungs machen. Aber ist trotzdem eine Vorfreude, weil ich sage, du willst so Spiele haben als Fußballer. Du willst Derbys haben, du willst ein ausverkauftes Stadion haben, du hast einfach Bock da drauf. Ich will da jetzt auch keine anderen Stadien oder Vereine kleinreden, aber das sind halt die Spiele, die du spielen willst. Vor ausverkauftem Haus, wo eine Brisanz drin ist. Ja, das ist doch geil, wenn du so eine Chance hast.
Ich glaube so, ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann es natürlich nicht nachfühlen, weil ich es nie erlebt habe, aber du gehst als Spieler raus, bei einem normalen Ligaspiel siehst du natürlich dieses MSV-Logo auf der Gegengrade noch und irgendwo kann ich mir vorstellen, man träumt doch davon, dass man das irgendwie mehrmals in der Saison mal nicht mehr sieht, eben weil volles Haus ist, Lautstärke, Hexenkessel, wie gesagt gerade, ne?
Ja, das ist einfach das, wie gesagt, es war letztes Jahr mein erstes Heimspiel, das war einfach unglaublich, wie einen das auch so pusht nochmal, also da holst du nochmal Prozente raus, wenn du dann auf einmal, ich weiß noch, der Konter, wo Stoppel das 2-0 oder 2-1 macht.
Wir haben 2-0 geführt.
2-0, ne?
Ja.
Und wir stehen da vor der Kurve, die Fans rasten aus, das war krank. Also ich hatte Gänsehaut beim Einlaufen, im Spiel teilweise auch. Das holt dir nochmal Prozente raus. Und ich sag auch, wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, erstens haben wir die Fans wieder ein Stück weit hinter uns.
Glaube ich auf jeden
Fall. Zweitens, glaube ich, so wie du es auch gesagt hast, du zehrst davon. Das heißt, die nächsten Wochen wirst du auch ein bisschen von diesem Gefühl getragen, wie ist das, ein Derby zu gewinnen?
Ja, ja.
So. Und das ist einfach eine Riesenchance für uns als Mannschaft oder auch als Verein, jetzt wieder in Regionen vorzustoßen, wo wir uns weiterhin sehen. Also das ist einfach eine Chance, richtig geiles Spiel zu machen, das Spiel zu gewinnen, am Ende mit den Fans zu feiern und die Essen dann nach Hause zu schicken. So, das ist einfach, ja, das sehe ich halt als positiv. Und ich sehe dann die Angst zu verlieren, würde ich auch den Jungs sagen, ist ganz weit hinten, weil die Lust darauf zu gewinnen sollte einfach viel größer sein.
Hm. Ich muss noch mal einmal ganz kurz einhaken, bevor ich es nämlich vergesse. Du hast gesagt vorhin, du hast dir die Doku über den MSV angeguckt. Als du das gesehen hast und gesagt hast, okay, wie waren deine ersten Eindrücke? Ich meine, der Doku ist, das ist ja quasi auch, also Hollywood hätte es nicht schöner machen können, so wie es, wie diese Abwärtsspirale da auch beschrieben wird, ne? Und alles irgendwie so ist, ne? Also so zum Kotzen im Prinzip. Und du guckst dir das dann an und denkst dir, oh ja, da gehe ich hin.
Ja, weil es einfach ein geiler Verein ist. Also ich identifiziere mich da 100% mit, auch mit den Leuten hier. Davor war ich im Süden, da sind die, ist die Kultur so ein bisschen anders, da macht eher jeder so sein Ding.
Hoffenheim und Mainz warst du vorher.
Genau,
ne?
Mainz war auch eine Studentenstadt, aber Heidelberg war auch mega schön.
Mhm.
Aber ich finde, die Leute passen hier zu meiner Art, wie ich bin, deutlich besser. Dieses cool. Direkte, offene, das finde ich cool. Und ja, man sieht einfach, wie die Leute für den Verein brennen. Und das willst du als Spieler eigentlich haben, wenn du Fans hast, du weißt, die sind nicht, gehen nicht ins Stadion, weil du gerade irgendwie Erster bist, sondern die gehen auch ins Stadion, wenn du vielleicht weiter unten stehst, weil die einfach diesen Verein so lieben und den immer supporten. Und das sind halt, ich will es jetzt mal echte Fans nennen. Ne? Es gibt natürlich auch Fans oder Leute, die ins Stadion gehen, weil sie irgendwie ein cooles Spiel sehen.
Ja, die gucken sich halt mal ein Fußballspiel an.
Ne? Aber die echten Fans, und ich glaube, davon hat Duisburg halt extrem viele, die das lieben, die den Verein lieben, wo auch nicht immer alles perfekt läuft. So, das hat man auch die letzten Jahre gesehen. Aber die trotzdem immer ins Stadion gehen. So, und das hat mich schon beeindruckt, auch in der Corona-Zeit, wo ja auch so ein bisschen das Teil davon war, wie die Fans auf die Ideen gekommen sind, war es anders zu machen. Dann waren ja diese Hubkonzerte vor dem Stadion, um der Mannschaft zu zeigen, ey, wir sind trotzdem da.
Ja.
Also sehr kreativ. Und ich muss eher sagen, dass mich das nochmal in meiner Entscheidung bestätigt hat, zu diesem Verein zu kommen.
Finde ich richtig geil. Also wie gesagt, ich mag die Doku auch, aber halt nur, weil ich die ganze Zeit mit dabei war bei der Situation, jeden Schmerz, jede Situation miterleben kann. Aber wenn jemand von extern kommt, da würde ich mir doch denken, boah, den Stress tue ich mir.
Ja, okay, nee, danke.
Den Stress tue ich mir nicht an. Also ich finde, das ist super krass, dass du sagst, ja, erst recht, jetzt erst recht, die Mentalität passt, auch wenn da nicht immer alles richtig läuft. Ich meine, natürlich, du hast ja auch recht, ey, wenn hier richtig... Das ist ja das, warum wir uns auch alle so ärgern. Ey, guck dir die Trainingsbedingungen an, guck dir diesen Verein an, guck dir die Trikots an, sind die schönsten der Welt. Dieser Verein hat, wenn hier mal was losgetreten wird, hier sind so viele Möglichkeiten. Und das ist ja das, was uns so ärgert.
Ey, das ist das Frustrierendste überhaupt. Aber es macht mich zumindest hoffnungsvoll, wenn ich höre Niklas Kölle, der sagt, ich bin lieber bei einem Verein, wo die Leute, wenn es scheiße läuft, nicht zur Halbzeit schon gehen und gucken, dass sie irgendwie wegkommen. Hole ich mir lieber einen Anschiss von der Nordkurve ab, aber ich weiß, dass die Leute es wenigstens ernst meinen, mit Herzblut dabei sind. Ne?
Genau, und ich weiß noch, ich hatte auch noch andere Optionen und dann bin ich hier aufs Trainingsgelände gekommen, habe mit Ziege gesprochen, hab mir das alles angeguckt und ich kam von Hoffenheim. Also Hoffenheim ist wirklich, was das angeht, wirklich Top 5 Bundesliga, muss man sagen, von allem her. Und dann habe ich mir schon von alten Mannschaftskollegen sagen lassen, ey, pass auf, dritte Liga, ne, erwarte da nicht zu viel, das ist ein deutlicher Unterschied zu den Bedingungen, die wir jetzt in Hoffenheim haben. Hab ich schon gedacht, so ja, gut, okay, wird schon nicht so schlimm sein. Dann bin ich hierher gekommen, hab mir das Gelände alles angeguckt und hab gesagt so, ey, seid ihr bescheuert, was wollt ihr denn? Das ist doch fast genauso wie in Hoffenheim, vielleicht ein bisschen älter, weil Hoffenheim einfach neuer ist, aber ist doch top. Dann bin ich ins Auto bei meinem Berater gestiegen, hab gesagt, du, wir brauchen gar nicht mehr lange reden, machen wir. Dann war es relativ schnell klar, dass ich zum MSV wechseln will.
Mir zeigt auch gerade, dass das Scouting dahingehend charakterlich auf jeden Fall 1A funktioniert hat. Ne? Also spielerisch brauchen wir nicht drüber zu reden, aber auch charakterlich ist es ja wichtig, ob jemand fittet. Ne? Und du hast gerade auf jeden Fall den Beweis geliefert, würde ich sagen.
Leute, wir haben hier, glaube ich, wieder so ein bisschen Hoffnung entfacht, uns zumindest hoffnungsvoll ausgetauscht. Und jetzt fehlt im Prinzip ja am Samstag nur noch eins. Jetzt fegen wir Essen aus dem Stadion. Nach Möglichkeit wieder schön frühe 2 Tore und diesmal keine Gegentore bekommen. Und dann sieht die Welt, glaube ich, schon wieder ganz anders aus.
Hoffen wir es.
Niklas Köller hat sich heute Zeit genommen bei uns.
Ich muss doch eine Frage loswerden.
Du hast immer noch eine Frage
ja,
übrig, ne?
Ja, ich habe immer noch eine
Wo
Frage
nimmst du die
übrig?
Alle her?
Tja.
Ja, komm.
Ich möchte eine persönliche Einschätzung. Bei mir wird hier ja immer verboten, irgendwelche Langzeitprognosen oder generell eine Prognose für irgendein Spiel abzugeben. Ich hätte gern von dir eine persönliche Einschätzung. Wo steht der Verein tabellarisch zur Winterpause? Was glaubst du?
Also in Mathe war ich schon immer schlecht, von daher versuche ich jetzt gerade nicht die Punkte irgendwie auszurechnen, aber ja, über dem Strich.
Ja, eine Zahl zwischen 1 und 20 kannst du ja sagen.
Ja, über dem Strich auf jeden Fall, mhm. Also das ist ganz klar das Ziel, weil du dann in der Rückrunde Zeit hast, nicht immer zu gucken, wir müssen über den Strich, jo. Sondern dann hast du das erste Ziel schon mal geschafft und dann kannst du wieder nach oben gucken, weil ich glaube, der Blick nach oben ist immer deutlich entspannter als der Blick nach unten.
Safe.
So, und von daher hoffe ich und glaube ich auch, dass wir bis zur Winterpause über dem Strich sind. Damit dann wieder der Blick relativ schnell weiter nach oben gehen kann. Also ja, das schon, sollte schon der Anspruch sein.
Trainer Boris Schommers geht da übrigens mit. Da haben wir heute Morgen auch mit ihm gesprochen. Und der ist auch sehr positiv gestimmt, dass das funktioniert.
Nehme ich gerne mit und ja. Ich lasse mich auch gerne auf dem Platz davon überzeugen. Jetzt musst du aber die Abmoderation machen. Ich habe jetzt keine Körner mehr.
Okay.
Denk an den Song.
Ja, genau. Also Leute, erstmal Niklas. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für dieses Gespräch, für die Einblicke.
Sehr gerne.
Und ja, wir haben auf jeden Fall noch ein kleines Schmankerl am Ende. Wir haben noch ein kleines Stück, ihr habt es ja am Anfang dieser Folge schon gehört. Wir haben aber auch noch was für den Schluss. Genießt es, schaltet die Boxen jetzt schön auf laut, denn jetzt haben wir ein besonderes Stück für euch.
Rot-Weiß essen, ficken und vergessen. Rot-Weiß essen, ficken und vergessen. Ficken und vergessen, Rot-Weiß essen. Rot-Weiß essen, ficken und vergessen. Ficken und vergessen, Rot-Weiß essen.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.